Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Vermutlich hat jeder von euch das auch in gleicher oder ähnlicher Form, spätestens wenn ihr einen neuen bekommt, habt das in gleicher Form, den Personalausweis oder die Identitätskarte. Mit diesem Ausweis kann ich mich Behörden gegenüber, der Polizei, bei Banken und so weiter legitimieren. So ein Personalausweis, der gibt mir und der gibt anderen die Sicherheit, dass ich der bin, der ich bin und kein anderer. Im öffentlichen Leben ist so ein Ausweis für jeden von uns sehr wichtig, Pflicht sogar. Dieser Ausweis ist irgendwie also Teil meiner Identität. Aber mein Leben, meine Identität, die bestehen ja nicht aus dieser Plastikkarte oder den Daten, die da draufstehen. Mir wird es ganz schön wenig, wenn das alles wäre. Unser ganzes Leben begleiten uns mehr oder weniger bewusst die Fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Unsere Identität als Mensch, die besteht zum Beispiel darin, dass wir einzigartig geschaffen sind. Dass keiner dem anderen gleich ist, selbst eineiige Zwillinge nicht. Dass wir alle einmalige, unterschiedliche Geschöpfe sind. Und diese Tatsache allein ist schon großartig. Und doch reicht es vielen nicht. Identität ist ja letztlich etwas, was uns von außen zugesprochen wird. Unsere Identität können wir uns nicht selbst geben. Und so suchen wir Menschen auf beliebige Weise, bewusst oder unbewusst, nach jemandem oder etwas, was uns Identität gibt. Die einen definieren sich über die Leistung, die sie bringen. Bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni, beim Sport, in der Politik, im Haushalt, in der Kindererziehung. Wieder andere definieren sich über das, was sie sich leisten können. Tolles Auto, schickes Haus, die neueste Mode, die schönsten Urlaube oder die aktuellste Technik. Und wieder andere definieren sich über ihre Zugehörigkeit zu einer Clique, zu einem Verein, zu einer besonderen Gruppe, einem exklusiven Club oder auch zu einer Gemeinde. Aber inwieweit finden wir so unsere Identität? Die Frage nach unserer Identität begleitet uns unser ganzes Leben und tief in uns drin sehnen wir uns danach, irgendwo ankommen zu dürfen, irgendwo zu Hause zu sein, irgendwo einfach wir selbst sein zu dürfen, ohne dass wir immer etwas darstellen oder irgendjemand sein müssen. Zu dieser Suche nach der eigenen Identität passt sehr gut der Gedankenanstoß von Hans-Joachim Eckstein mit dem Titel Und ist gefunden worden. Die Suche nach uns selbst und nach dem Ort, wo wir zu Hause sind, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil wir letztlich nicht auf das Finden aus sind, sondern auf das Gefundenwerden. Zutiefst ahnen wir, dass wir uns selbst nur finden können, wenn wir von einem Gegenüber gefunden werden. Entsprechend erkennen wir uns, wenn wir zum Glauben finden, wie selbstverständlich als jemanden, der von Gott gesucht und gefunden wurde. Was ist unsere Identität, wenn wir zu Christus gehören? Wenn du Christ bist, also zu Christus gehörst, dann bist du jemand, der von Gott gesucht und gefunden wurde. Und in der Bibel finden wir ganz viele Aussagen und Zusagen darüber, was die Identität eines Christen ausmacht und wer wir sind, dadurch, dass wir zu Jesus Christus gehören. In Christus bist du angenommen. In Christus bist du in Sicherheit. Du bist Kind Gottes, du bist Gottes Freund. Du bist gerechtfertigt, du bist eins mit dem Herrn. Du bist teuer erkauft und gehörst Gott an. Du bist ein Glied am Leib von Jesus Christus. Du bist ein Heiliger. Du bist als Gottes Kind adoptiert. Du hast durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Du bist erlöst, dir ist vergeben. Du hast Anteil an der Fülle von Christus. Du bist für immer frei von aller Verdammnis. Du bist gewiss, dass alles zu deinem Besten dient. Du bist von Gott nicht mehr verurteilt. Du kannst nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Du bist auf festes Fundament gestellt, gesalbt und versiegelt in Christus. Du bist gewiss, dass Gott das in dir angefangene gute Werk auch vollenden wird. Du bist ein Bürger des Himmels. Du hast ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Du hast nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Du kannst Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn du Hilfe nötig hast. Du bist von Gott geboren und das Böse kann dir nicht schaden. In Christus bist du bedeutungsvoll. Du bist das Salz und das Licht der Welt. Du bist eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Du bist erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Du bist ein persönlicher Zeuge für Christus. Du bist Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Du bist ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Du bist Gottes Mitarbeiter. Du hast in Christus schon einen Platz im Himmel. Du bist Gottes Werk. Du kannst frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Du vermagst alles durch Christus, der dich stark macht. Sind es nicht geniale Zusagen? Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Vielleicht ist manchem von euch ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil ihr noch nie so viele Dinge gesagt bekommen habt, die für euch gelten. Vielleicht war es für manche einen noch gar nicht so leicht, so viele Zusagen auf einmal zu verkraften, und du fragst dich, das alles soll für mich gelten? Ja, das alles gilt für dich, wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du Christ bist. Dann gelten diese ganzen Aussagen für jeden von uns. Ich möchte einsteigen in unseren Predigttext von heute, Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Ich werde immer Teile daraus lesen. Paulus spricht hier in den Versen von Kolosser 3 auch von der Identität, die wir in Christus haben. Wenn er sagt, ich lese ab Vers 1, da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. In Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes, auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in Gottes Gegenwart. Also ein Leben, in dem Jesus in jedem Moment unseres Lebens bei uns ist. Jetzt ist dieses Leben in Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus sagt hier ganz deutlich, wenn wir mit Jesus leben, dann bezieht sich das schon 100%ig auf das Hier und Jetzt. Nicht erst irgendwann in der Zukunft. Das kommt auch noch, aber wir leben erstmal jetzt und hier. Jesus ist zwar für uns nicht sichtbar, aber dass wir mit ihm leben und ihm nachfolgen, das hat ganz klare Konsequenzen für unser tägliches Leben. Und weiter beschreibt Paulus, was keinen Platz mehr hat im Leben von Christen, gerade weil wir diese neue Identität haben. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Paulus sagt, das alles hat im Leben von Christen keinen Platz mehr, weil wir Jesus nachfolgen und uns von ihm prägen lassen wollen. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, wir hören viele Predigten, die diese Themen aufgreifen. Mir geht es heute um was anderes, wenn wir über die Identität als Christen nachdenken. Und in Vers 6 folgert Paulus dann: Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Vielleicht sollten wir doch lieber über Vers 5 nachdenken. Das mag vielen von uns deutlich einfacher erscheinen. Aber Paulus bringt zum Ausdruck, das Leben in der Nachfolge bedeutet eben auch Kampf. Wenn ich konsequent mit Jesus lebe, dann lehne ich mich eben nicht bequem zurück und lege die Füße auf den Tisch. Christen haben das neue Gewand, den neuen Menschen angezogen. Und dieser neue Mensch, der wird fortwährend erneuert. Das Ziel ist, Gott und Jesus immer ähnlicher zu werden. So zu werden, wie Gott sich uns gedacht hat, wie er uns geschaffen hat, als sein Ebenbild, wie es schon im Schöpfungsbericht heißt. Christsein ist kein Zustand. Christsein hat automatisch einen neuen Lebensstil mit neuen Verhaltensweisen zur Folge. Christsein bedeutet, dass wir ständig, andauernd und fortwährend erneuert werden in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir denken und wie wir handeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das sehr herausfordernd, wie klar die Bibel das hier sagt. Ich lese weiter ab Vers 11. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr. Ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und deshalb ist es ja in einer Gemeinde wurscht, welche Stellung jeder Einzelne von uns in der Gesellschaft hat. Das spielt hier keine Rolle. Es kommt auf Christus an. Und dass er in jedem von uns lebt. Aber was folgt aus unserer Identität in Christus für unser Miteinander in der Gemeinde? Paulus beschreibt dann, was neu dazugehört zu unserem Leben als Christen. Ab Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Er knüpft hier nochmal daran an, was sie sind, von Gott erwählt. Sie gehören zu ihm, sie sind heilig, von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und in Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, schreibt Paulus, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr vergeben. Paulus spricht den zwischenmenschlichen Bereich an. Und jetzt wird es spannend. Den gibt es ja in der Gemeinde genauso. Als Christen sind und bleiben wir Menschen. Aber wir sind Menschen, die zu neuem Handeln befähigt sind. Und deshalb kann Paulus die Christen damals in Kolosse und auch uns heute so klar dazu auffordern, auf diese Weise miteinander umzugehen. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit macht. Wenn wir in unserem Miteinander keine Liebe haben, dann nützen alle Bemühungen nichts. Dann werden alle Versuche scheitern, gut miteinander auszukommen. Die Liebe schafft Einheit. Und das ist großartig. Jetzt ist natürlich die Frage, was das, was Paulus hier den Christen in Kolosse sagt, für uns hier als Gemeinde konkret bedeuten kann. Das hört sich alles schön und nett an, wenn ich das so lese, aber an dieser Stelle ist jeder Einzelne von uns gefragt. Wie sieht deine persönliche Beziehung zu Jesus aus? Wo folgst du als Einzelner Jesus nach? Oder wo enthältst du in deinem Leben Jesus-Bereiche vor? Es geht in erster Linie um jeden Einzelnen, denn die Gemeinde, die besteht nun mal aus allen, die hier sind. Egal, ob wir Mitglieder sind, Freundeskreis oder nur ab und zu mal kommen. Kennt ihr unseren Leitgedanken als Gemeinde für dieses Jahr? In den Eingangsfolien kommt er manchmal vor. Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Diese Frage an Petrus nach Jesu Tod und Auferstehung, nach der Verleugnung des Petrus, darf ich euch einladen zu einem Prozess, in dem wir uns diese Frage von Jesus stellen lassen, uns von ihm neu herausfordern lassen in diesem Jahr? Es geht darum, dass wir Jesus an uns arbeiten lassen, so wie es Paulus in Vers 10 ausgedrückt hat, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Ich fand es schön, wie Matthias heute Morgen eingeleitet hat und er wusste nicht so genau, auf welches Thema ich raus will, aber es passt trotzdem. Die fortwährende Erneuerung, unsere Erinnerung an unsere Taufe, an unsere Bekehrung und an den Wochenspruch für diese Woche. Und letztlich gilt, unser Umgang miteinander soll Christus ehren. Und wenn ich in letzter Zeit mal so in die Diskussionen, Arbeitskreise und Auseinandersetzungen in unserer Gemeinde hineinhöre, da habe ich so meine Zweifel, ob uns das gerade so gut gelingt. Ich will jetzt keine Beispiele nennen. Es geht ja nicht darum, jemanden bloßzustellen, aber ich bete darum, dass der Heilige Geist heute Morgen jedem von uns seine Unzulänglichkeiten an dieser Stelle bewusst macht. Aber darf ich dich und mich daran erinnern, dass unser Umgang miteinander Jesus ehren soll? Paulus macht an anderer Stelle deutlich, welche alltäglichen Herausforderungen im Leben als Christ zu bewältigen waren und auch heute noch sind. Unter der Überschrift Weisung für ein Leben aus Gottes Geist finden wir zum Beispiel im Römerbrief Worte von Paulus für das Miteinander der Christen in der Gemeinde in Rom. Vielleicht habt ihr heute Mittag ja mal Zeit, Römer 12 zu lesen ab Vers 9. Die Gedanken möchte ich hier kurz skizzieren. Ein erster Gedanke, eure Liebe muss aufrichtig sein. Fangen wir gleich mit einem Problem an. Nicht alle Menschen mag ich in gleicher Weise in unserer Gemeinde. Ich bin mir sicher oder ich wage die Behauptung, jedem von euch geht es genauso. Und es wird von Paulus anerkannt. Wir sollen und dürfen keine Liebe heucheln. Es ist befreiend und erstaunlich zugleich, dass dieser Hinweis auf die Aufrichtigkeit der Liebe als erstes genannt wird. Ich kann und ich muss nicht jeden Menschen in unserer Gemeinde in gleicher Weise lieben. Allerdings sagt uns Paulus auch, was das heißt für diejenigen, die mir nicht so weit es an euch liegt, tut alles, um mit jedermann in Frieden zu leben. Das zumindest wird von uns erwartet, mit allen auszukommen, zu respektieren und zu akzeptieren. Lieben kann ich nicht auf Befehl, aber als Christ muss ich alle als von Gott geliebte Geschwister anerkennen und wertschätzen als Teil der Gemeinschaft. Ein zweiter Gedanke: Tut mit ganzer Hingabe das Gute. Ein bisschen Gut langt nicht. Wir leben in der Nachfolge Christi und das bedeutet ganzen Einsatz. Zweifellos ist mit diesem Hinweis das gesamte christliche Handeln angesprochen, nicht nur die Gemeinde. Wie verhalte ich mich in meinem Beruf, in meiner Nachbarschaft, in meiner Freizeit, in meiner Familie, aber eben auch in der Gemeinde? Wie gehe ich mit meinem Geld um, mit meinen materiellen Reichtümern, wie aber auch mit meinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir anvertraut hat? Ein bisschen gut sein langt nicht. Für das Leben außerhalb und innerhalb der Gemeinde erinnert uns Christus selbst immer neu an die sehr hohe Messlatte für unser Verhalten. Mit ganzer Hingabe das Gute tun. Mit ganzer Hingabe. Ein weiterer Gedanke: Die anderen als Geschwister höher stellen als sich selbst. Tun wir nicht so, als gäbe es die menschlichen Eitelkeiten in unserer Gemeinde nicht auch? Wie schnell mache ich mich selbst zum Maßstab mit meiner Art, mit meinem Anspruchsdenken, mit meiner Ungeduld, mit meinen Wünschen und Vorstellungen? Ich weiß, wovon ich hier rede, und ich predige nicht nur anderen, sondern auch mir selbst. Und manchmal hört man dann: Ich bin halt so. Und wenn es dann deswegen zu Konflikten gekommen ist: Ich bin halt so und die anderen müssen mich doch so akzeptieren. Auch wenn ich sie lieblos verletze, polternd übergehe, rechthaberisch abbügle. Paulus fordert mich auf, meine eigenen Befindlichkeiten nicht zu rechtfertigen, meine Eitelkeiten nicht zu pflegen, meine Perspektive nicht zum Maßstab zu machen. Ich bin halt so, ist die billige Rechtfertigung meiner Macken und Schwächen. Ich bin halt so, ist die Rechtfertigung liebloser Verhaltensweisen. Generell und erst recht für den Umgang innerhalb der christlichen Gemeinschaft fordert uns Jesus hier zum Perspektivwechsel auf. Gerade in Konfliktsituationen schaut nicht auf eure Befindlichkeit, sondern auf die des oder der anderen. Gerade dann den anderen höher stellen als sich selbst. Ein vierter Gedanke: Werdet nicht nachlässig. Wir kennen das aus Familie und Partnerschaft. Wie groß ist die Gefahr, im vertrauten Umfeld 5 Grad sein zu lassen? Wir wissen, wie die nachlässigen Unarten des Alltags eine Beziehung auf Dauer beschädigen und sogar zerstören können. Das aber gilt nicht nur für Partnerschaft und Beziehung, das gilt immer und auch in der christlichen Gemeinschaft. Wie schnell wird der Umgang schnotterig und respektlos, rein sachlich und kurz angebunden? Ich kenne das, wenn E-Mails ohne Gruß geschrieben werden. Und ich kenne das, wenn ich manche Mails lese oder manche Worte höre. Die Vertrautheit miteinander ist einerseits ein großer Segen, aber auch eine große Gefahr. Gegenseitige Wertschätzung ist eine ebenso tägliche Herausforderung wie der vorherige Punkt, nicht die eigene Meinung und die eigene Charakterhaltung zum Maßstab zu machen. Beide Punkte, so wie alle, hängen eng zusammen und ich muss mich täglich neu um die erkennbare Achtung des anderen bemühen. Ein fünfter Gedanke: Sorgt für die Brüder und Schwestern, die es nötig haben. Arm und Reich sind auch unter uns sehr ungleich verteilt. Ja, einiges passiert hier, um ein wenig Ausgleich zu schaffen, so wie es auch in allen anderen Punkten dieser Predigt immer ganz viele tolle und gute Beispiele gibt. Wenn diese Predigt eher die Schattenseiten ins Licht drückt, soll das andere nicht unerwähnt bleiben. Und doch tun wir wirklich alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um auch unter uns füreinander zu sorgen und nötig haben, kann dabei ja ganz vielfältig gesehen werden. Natürlich kann es um materiellen Ausgleich gehen, aber auch um mehr. Und deswegen, sechstens, freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Ja, auch das erlebe ich immer wieder unter uns. Und das ist gut so. Und ein wirkliches Kennzeichen christlicher Gemeinschaft. Genau darin aber dürfen wir nicht nachlässig werden. Und auch hier, weint und lacht nicht nur mit denen, die euch sympathisch sind. Vielleicht brauchen es andere gerade viel mehr, dass ich mit ihnen lache oder mit ihnen weine. Vor allem sind wir auch hier aufgefordert, sensibel zu sein, um überhaupt erkennen zu können, wo jemand auf unsere Anteilnahme wartet. Es gilt aber auch andersherum, wenn das gemeinsame Lachen und das gemeinsame Weinen Zeichen christlicher Gemeinschaft sein soll, dann dürfen und müssen wir auch zu erkennen geben, wann wir den Mitlachenden und den Mitweinenden brauchen. Anteilnahme ist keine Einbahnstraße. Und ein letzter Gedanke, seid fröhlich in der Hoffnung und unermüdlich im Gebet. Das, liebe Geschwister, das ist hoffentlich unser vorrangiges Privileg als christliche Gemeinschaft, Hoffnung und Gebet. Beides ist durchaus irdisch, beides aber weist über diese Welt hinaus. Das dürfen und das sollen wir gerade unter uns selbst leben. Bezeugen wir einander genügend die Hoffnung des Lebens mit Gott und die Hoffnung seiner kommenden Herrlichkeit? Beten wir mit ganzer Kraft füreinander und auch miteinander? Ja, mit ganzer Kraft. Ich bin sicher, dass wir die Kraft des Gebetes gerade auch für unsere christliche Gemeinschaft immer wieder zu gering schätzen. Klare Hinweise zum Umgang miteinander in der christlichen Gemeinschaft. Die Liebe als tatsächlicher Maßstab für unser Miteinander. Keine bequeme Selbstentschuldigung nach dem Motto, ich bin halt so. Keine Nachlässigkeit in gesprochenen und geschriebenen Worten. Nein, mit ganzer Hingabe Gutes tun und für und miteinander beten. An unserer Liebe soll man uns erkennen. Zum Schluss will ich die letzten drei Verse aus dem Kolosserbrief lesen aus unserem Abschnitt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Die Art und Weise, wie wir Gott loben, von ihm lernen und einander auf dem Weg mit Christus helfen. Der veränderte Lebensstil, das veränderte Miteinander hat ganz viele Auswirkungen. Und Paulus endet dann mit der großartigen Bitte, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich lade uns ein, nochmal darüber nachzudenken. Wir werden Instrumentalmusik dazu hören. Und die sieben Punkte, die ich genannt habe, sind nochmal als Gedankenstütze hier zu lesen.